Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Matthäusevangelium, aus dem 7. Kapitel einige Verse vorlesen. Aus Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 27. Matthäus 7, 24 bis 27. Es handelt sich da um ein sehr, sehr bekanntes Gleichnis, das Jesus gesagt hat. Es befindet sich am Ende der sogenannten Bergpredigt. Und lasst mich dieses Gleichnis jetzt vorlesen. Jesus sagt: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Ja, ihr Lieben, das ist ein Gleichnis, das jeder kennt, das wir schon sehr oft gelesen haben und auch sicher darüber nachgedacht haben. Nun, dieses Gleichnis lebt von einem Gegensatz, der hier aufgestellt wird von Jesus. Es heißt hier, jeder, der diese meine Worte hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und dann redet er von einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Es sind also hier zwei Botschaften, zwei Wahrheiten, die Jesus hier ausspricht, die er aber nicht miteinander verbindet, sondern einen Gegensatz stellt. Und Gegensatz heißt entweder oder. Und offenbar ist für Jesus es klar, es gibt nur dieses entweder oder. Es gibt nicht beides gleichzeitig. Wir können nicht unser Haus auf Fels bauen und gleichzeitig auf Sand. Entweder wir bauen auf Fels, dann ist es eben nicht auf Sand gebaut. Wir bauen es nicht auf Fels, dann ist es auf Sand gebaut. Da gibt es keine Kompromisse zwischen Fels und Sand. Und das will Jesus hier zunächst einmal ganz deutlich machen. Und wenn es hier um das Bauen eines Hauses geht, das ist ja ein bekanntes Bild in der Bibel damit gemeint ist unser Lebenshaus, wie wir also unser Leben aufbauen, wie wir es führen, wie wir es gestalten und so weiter. Das ist natürlich hier jetzt in erster Linie hier im Hintergrund, unser Lebenshaus. Und es geht darum, worauf wir unser Lebenshaus bauen. Es geht um die Fundamente. Dort liegt der Schwerpunkt dieses Gleichnis, um das richtige Fundament. Und da gibt es nur ein Entweder-Oder. Und es ist ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir, wenn Jesus von diesen beiden Fundamenten spricht, zunächst einmal das eine sagt: Für das Hausbauen und für das Bauen eines Hauses ist die Beschaffenheit des Fundamentes das Entscheidende. Die Beschaffenheit des Fundamentes. Das ist ein großer Unterschied, ob es ein Fels ist oder ob es ein Sand ist, denn die Beschaffenheit des Fundamentes bestimmt über die Stabilität. Und für Jesus ist scheinbar das Entscheidende, die Stabilität unseres Lebens. Worauf ist unser Leben gebaut? Und das ist etwas, was er in besonderer Weise deutlich machen will. Denkt nach über das Fundament, auf dem euer Leben wirklich gebaut ist. Und ob dieses Fundament stabil ist, oder nicht? Und der Test für die Stabilität sind nicht die schönen Seiten unseres Lebens, ist nicht, wenn es in unserem Leben nur Schönwetter gibt, sondern der Test ist, wenn es stürmt, wenn es regnet, wenn die Wellen kommen, dann entscheidet sich und zeigt sich und offenbart sich, worauf wir unser Leben gebaut haben. Und Stürme, Regen und Wellen kommen in jedem Leben. Für Jesus ist das überhaupt keine Frage. Das Leben mit Jesus ist nicht ein Leben über den Wolken, nicht immer nur im Sonnenschein, sondern es hat auch ganz andere Seiten. Und da entscheidet sich, ob wir unser Leben auf Fels gebaut haben oder auf Sand. Und das ist etwas, was wir von Anfang an tun müssen, unser Leben auf Fels bauen. Nicht versuchen, erst dann, wenn es stürmt und schneit und wenn die Wellen hochgehen. Und Jesus will also bei diesem Gleichnis den ganzen Schwerpunkt legen, darauf uns zu helfen, Gedanken zu machen, worauf ist unser Leben gebaut. Es geht mit diesem Hausbau nicht so sehr darum, das ist zweitrangig, wie das Haus aussieht, welche Form das Haus haben wird, aus welchen Materialien es gebaut wird, wie es konstruiert ist, aus Holz oder aus Ziegeln oder was auch immer. Es ist nicht wichtig, nicht so sehr wichtig, wie es eingerichtet wird. Es ist nicht so sehr das Design des Hauses entscheidend, das Aussehen, sondern das Fundament. Und darauf will sozusagen Jesus unser ganzes Augenmerk richten. Und er sagt hier, ebenso wie er von zwei Fundamenten spricht, spricht er auch von zwei Typen von Menschen. Er redet von den Klugen und von den Törichten. Und nun, wenn er sagt, der Mann ist klug, der sein Haus auf Felsen baut, und der Mann ist töricht, der sein Haus auf Sand baut, dann meint er diese Begriffe klug und töricht nicht in einem geistlichen Sinn. Das ist nicht jetzt zu vergeistlichen, das klug, also geistlich klug und weise, sondern es ist ganz normal gemeint. Klug und töricht sind zwei Begriffe, die sozusagen zum Wesen des Menschen dazugehören, dass es Törichte und Kluge gibt. Das ist eine ganz normale Sache. Das hat mit unserem menschlichen Hausverstand zu tun, mit dem, was wir mitbekommen haben. Seid klug wie die Schlangen, sagt Jesus. Da ist nicht diese geistliche Klugheit gemeint, sondern diese menschliche, ganz natürlich mitgegebene Klugheit ist gemeint. Also die Fähigkeit, dass wir sozusagen sachlich etwas unterscheiden können. Dass wir Dinge abwägen mit unserem Verstand und rein vernünftig sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist nicht gut. Das ist auch eine göttliche Befähigung, ja, aber das ist eine ganz natürliche Sache, die jeder sozusagen mitbekommen hat. Und in diesem Sinne meint er klug und töricht. Und damit sagt er, spricht er eigentlich jeden Menschen an. Das ist eine Sache für jeden Menschen. Wo er sagt, das Klügste, was ein Mensch überhaupt tun kann, ist, dass er sein Haus auf Felsen baut. Das ist das Klügste, was es überhaupt gibt. Das Klügste für jeden Menschen. Das Klügste für jeden Menschen ist, dass er sein Haus auf Felsen baut. Und darum ist es natürlich nun auch von größter Bedeutung zu überlegen, ja, was ist denn das Fundament? Was meint denn Jesus nun mit diesem Fundament, das er hier in Matthäus 7 in diesem Gleichnis verwendet? Also, was ist denn dieser Fels? Nun, es ist ganz offensichtlich, dass Jesus hier formuliert. Er sagt das ja nur ganz knapp, aber in dieser knappen Formulierung steckt natürlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft drin. Er sagt, klug ist derjenige, der mein Wort hört, Punkt. Nein, nicht Punkt. Und tut. Das ist eine so einfache Formulierung und dahinter steckt so viel. Wer mein Wort hört und tut. Und ihr Lieben, das ist das Problem. Bei vielen Christen Ich als erstes. Ich schließe mich hier nicht aus. Wir sind so gewohnt, wenn wir von Fundament reden, dann reden wir ja, das Wort Gottes ist das Fundament. Und wir meinen vielleicht viel zu oft, dass wir das Wort kennen, dass wir es studieren, dass wir es lesen, dass wir Einsicht gewinnen, dass wir Erkenntnisse, Offenbarungen haben. Das ist oft uns als Christen viel wichtiger als die Frage, ob wir es auch wirklich tun. Aber Jesus sagt, das ist einseitig. Das Fundament, so wie Jesus es versteht, lässt sich am besten vergleichen mit einem anderen Bild, mit einer Medaille. Eine Medaille hat zwei Seiten. Es ist eine Einheit, es ist eine Münze, aber sie hat zwei Seiten. Und beide Seiten sind wichtig. Das heißt, diese beiden Seiten kann man nicht auseinandernehmen. Sie lassen sich einfach nicht auseinandernehmen. Wenn man sie versucht auseinanderzunehmen, dann gilt die Münze nicht mehr. Wenn man sie auseinandernimmt, dann fällt das Haus zusammen. Jesus sagt das mit aller Deutlichkeit. Die eine Seite ist die, dass wir das Wort Gottes hören, das heißt, uns darauf ausrichten, es lesen, es erkennen, darin forschen. Und die andere Seite ist, dass wir das, was wir gehört, gelesen, erkannt haben, umsetzen in unserem Leben, so dass es unser Leben und das von anderen Menschen verändert. Das Wort Gottes, das nicht zum Gehorsam führt, ist, entschuldige, wenn ich das so sage, nutzlos. Es ist nicht nutzlos im eigentlichen Sinne, ja, aber für unser Leben. Wenn wir in einem Stadium oder wenn wir die ganze Betonung sozusagen darauf legen, dass wir sozusagen das Wort Gottes wirklich kennen, dann ist das zu wenig. Wisst ihr, das Ja zu dem biblischen Wort ist zwar wichtig, aber es ist zu wenig. Das Ja zu Jesus, ja, Herr, ich gebe dir mein Leben, das ist zu wenig, wenn es nicht in Taten sich zeigt. Das zur Kenntnis nehmen des Wortes Gottes, das Ernstnehmen des Wortes Gottes, das Zustimmen dem Wort Gottes, das ist etwas, was im Kopf stattfindet. Aber das ist zu wenig. Das ist nicht das Fundament, wenn wir es wissen. Wenn wir jederzeit die Bibel zitieren können. Wenn wir sie sogar auswendig lernen könnten oder würden. Das rettet uns nicht. Die Erkenntnis, das Ja, das wir zustimmend sagen, rettet uns nicht. Das ist ein Missverständnis. Das Wort Gottes wird dann unser Fundament, wenn wir es nicht nur zustimmen, sondern auch leben. Und deswegen, weil da eine Gefahr besteht, betont das ja auch Jesus. Er sagt, wer es hört und tut. In den Kapiteln davor, Kapitel 5 bis 7, ist die Bergpredigt. Das ist das Ende der Bergpredigt, diese Verse hier. Und er bezieht sich auf das, was vorher gewesen ist. Sagt, das, was ich euch jetzt gelehrt habe, aus der Tora, aus dem Alten Testament, den Willen Gottes, wie der Wille Gottes zu verstehen ist, und er verdeutlicht, was mit dem Willen Gottes gemeint ist. Ihr sollt nicht töten, ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht schlecht reden und so weiter. Über das Geben und über das Böse reden, über andere und alles Mögliche redet er da in den fünf. Wenn ihr das hört, ist es zu wenig. Es kommt darauf an, dass ihr es tut. Wenn das eine Einheit bildet, das Hören und das Tun, dann wird es zum Fundament. Nur das gelebte Wort Gottes ist Fundament, nicht das Gehörte. Und darauf möchte sozusagen Jesus mit aller Deutlichkeit auch Bezug nehmen. Ihr Lieben, es hat in der Kirchengeschichte sehr viele Phasen gegeben, wo man viel zu stark auf die Erkenntnis des Wortes Gottes Wert gelegt hat. Daraus entstanden Lehrstreitigkeiten. Wie man die Bibel am besten versteht, welche Theologie sich davon ableiten lässt, Man ist in Kämpfe eingetreten wegen des rechten Verständnisses der Heiligen Schrift. Und das ist nicht unwichtig, ihr Lieben, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber in all diesen Kämpfen, die dann ja auch zu Spaltungen geführt haben, enorme Spaltungen geführt haben, ist die zweite Seite der Medaille meistens auf dem Höhepunkt dieser Kämpfe außer Acht geblieben. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir es recht verstehen, sondern es kommt darauf an, wie wir leben, wie wir gehorchen, wie wir das Wort halten. Die Annemarie hat das schon in ihrer Einleitung schon genau dieses Thema angesprochen, dass es darum geht, das Wort Gottes zu hören und zu halten. Also dieses Wort Gottes auch wirklich in dieser Weise zu leben. Und diese Einheit zwischen dem Erkennen des Wortes, zwischen dem Ja zu dem Wort Gottes und dem Leben des Wortes Gottes, das spricht Jesus auch schon in den Versen davor aus. Vielleicht kannst du die Verse aufschlagen, 21 bis 23, die unmittelbaren Verse. Denn diese Verse 21 bis 23, da spricht schon Jesus sehr deutlich über dieses Thema und das Gleichnis, das nachher kommt, ist eigentlich Erklärung dieser Worte. Und da formuliert Jesus, sagen wir mal, scharf, herausfordernd, noch einmal deutlich machend, was er damit meint, mit diesem Gleichnis vom Hausbau. Und da sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Das ist das Erste. Jesus sagt nicht das Ja zu Jesus, Ja, Herr, Herr. Das, was wir als Lippenbekenntnis oft verstehen, ja, dass wir zu schnell zu, ja, du bist der Herr meines Lebens, das allein genügt nicht. Sondern wenn dieses Ja nicht umgesetzt wird darin, dass wir den Willen des Vaters tun, dass also unsere gesamte Lebensgestaltung diesem Ja entspricht, dann ist unser Ja zu Jesus wertlos. Dann sind wir auch nicht gerettet. Dann sind wir auch nicht gerettet. Der kann nicht sozusagen hineinkommen in das Reich Gottes. Er hat keinen Zutritt. Wenn wir nur sozusagen im Kopf Christen sind und das nicht umgesetzt wird in die Tat. Und jetzt verschärft er noch einmal diese Worte, dass sie sehr, sehr hart oder nicht hart, herausfordernd, wie Jesus hier spricht. Er erklärt das jetzt und sagt, es werden sogar an jenem Tag, das ist sozusagen gemeint der Tag des Gerichtes, werden dann Leute zu mir sagen, ja, Herr, wir haben doch etwas für dich getan. Wir haben doch nicht nur mit unserem Mund zu dir gesagt, Herr, Herr, wir haben doch etwas getan. Ja, was haben sie denn getan? Sie werden sagen, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben. In deinem Namen haben wir geweissagt. In deinem Namen haben wir Wunderwerke getan. Und jetzt kommt die erschreckende Antwort, die Jesus ihnen gibt und sagt, und ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch niemals gekannt. Ihr Lieben, das ist eines der herausforderndsten Worte, die es in der Bibel gibt und sehr ernsthaft. Und das ist etwas, was wir wirklich sehr deutlich überlegen müssen, was Jesus hier spricht. Und anschließend erzählt Jesus das Gleichnis vom Hausbau. Und er beginnt mit den Worten darum oder nun. Das heißt, das ist die Folge davon. Darum, weil das so ist, baut euer Haus auf Fels. Und Fels ist nicht nur das Bekenntnis zu Jesus, sondern das Tun des Willens des Vaters. Ihr Lieben, aber wir haben doch vieles getan für Jesus, sagen dann einige. Wir haben Menschen die Hände aufgelegt und sie wurden gesund. Wir haben geweissagt in deinem Namen und es ist wahr geworden in ihnen, was wir geweissagt haben. Wir haben Dämonen ausgetrieben und alles Mögliche. Wir haben doch getan, ist die Antwort dieser Leute. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ihr Lieben, Jesus sagt, ist es nicht genug, wenn wir zu ihm sagen, Herr, Herr, also wenn das eine Sache des Lippenbekenntnisses ist, sondern er sagt, wer den Willen des Vaters tut, das ist der Schlüssel. Wer den Willen des Vaters tut. Und um das jetzt zu verstehen, was Jesus hier meint, warum er hier so in dieser Weise hier spricht, ist es vielleicht hilfreich, ich versuche das ein bisschen auch zu verstehen, wie man das ein bisschen auch weitergeben kann. Man bekommt einen besseren Zugang zu diesen Worten hier, die jetzt hier da aufscheinen, wenn man eine Unterscheidung macht, die durch die ganze Bibel, sich vor allem durch das Neue Testament hindurchzieht. Es gibt da eine ganz deutliche Unterscheidung zwischen dem, was die Bibel Gabe nennt und Frucht nennt. Auf der einen Seite redet die Bibel von Gaben und auf der anderen Seite redet sie von Frucht des Lebens. Da liegt ein feiner Unterschied. Wenn ich das versuchen möchte, ein bisschen aufzuschlüsseln, würde ich das so formulieren. Das ist jetzt meine Art, wie ich das formulieren möchte. Gaben, das sind von Gott geschenkte Befähigungen, die Gott benutzt, um seine Kraft und Macht freizusetzen an anderen Menschen. Da bin ich Werkzeug. Er tut es durch mich hindurch. Gaben sind geschenkte Befähigungen. Die kann man zwar trainieren, aber trotzdem, es bleibt dabei, sie sind geschenkte Befähigkeiten. Durch diese Kraft Gottes freigesetzt werden. Frucht ist der Ausdruck einer gehorsamen Lebenshaltung. Das ist etwas anderes. Frucht wächst aus dem Gehorsam meiner Hingabe an Jesus. Frucht ist etwas, was hervorkommt aus meiner innigen Beziehung zu Jesus und daher aus dem Gehorsam, den ich Jesus gegenüber habe. Beziehung und Gehorsam, das sind zwei Dinge, die für die Frucht, für das Entstehen von Frucht entscheidend ist. Das, was rauskommt aus meinem Leben, wenn ich ganz eng mit Jesus verbunden bin und wenn ich aus dieser Verbindung heraus ihm von ganzem Herzen gehorsam bin. Das heißt, also tue, was er sagt. Ihr Lieben, es kann jemand in den Gaben des Geistes funktionieren, darf ich es einmal so sagen. Und trotzdem kommen keine Früchte in seinem Leben. Ist die Frucht seines Lebens, auf die Gott in erster Linie schaut, nicht das, was Gott wichtig ist. Gott sind, ist die Frucht wichtig. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, nicht an ihren Gaben sollt ihr sie erkennen. Auch in diesem Kapitel davor redet er von den falschen Propheten. Das sind Propheten, die haben eine Gabe, aber sie sind falsch. Warum? Weil du sie an ihren Früchten, das heißt, was aus ihrem Leben herauskommt, aus ihrem täglichen Leben, aus dem Gehorsam Gott gegenüber, aus der innigen Beziehung zu Gott herauskommt, da kommt nicht viel heraus. Das zeigt, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt, in ihrer Lebenshingabe nicht stimmt. Und darauf schaut Jesus nicht so sehr, wie großartige Dinge wir mit ihm oder durch ihn getan haben. Und das ist etwas, worauf Jesus hier sozusagen in einer besonderen Weise auch hinweisen möchte, dass er diese Unterscheidung macht. Und der Wille Gottes, ihr Lieben, der Wille Gottes, dass wir den Willen des Vaters tun, der Wille Gottes ist so umfassend für mein ganzes Leben, dass man das gar nicht in wenigen Worten oder auch nicht in einer Predigt irgendwie aufschlüsseln könnte, dass das reicht nicht. Der Wille Gottes ist eben nicht nur, dass wir in bestimmten Gaben, die er uns bekommen hat, funktionieren, sondern dass das Wille Gottes ist eine völlige Umgestaltung meines Lebens. Darin soll unser ganzes Augenmerk gerichtet sein. Und das ist das Fundament, dass wir es hören, was der Herr will von uns, und dass wir es umsetzen, so dass wir umgestaltet werden. Hören und tun. Das Erkennen dessen, was Gottes Wille ist, und das Umsetzen des Willens Gottes. Das ist etwas von größter Bedeutung. An was ist der Wille Gottes? Die Annemarie hat das am Anfang schon meine ganze Predigt vorweggenommen. Das freut mich. Das ist so super. Sie hat den Ton angegeben dafür. Das Wort Gottes halten. Und ihr Lieben, der Wille Gottes drückt sich aus, zum Beispiel in Geboten. Die mögen wir nicht so gern. Und dann sagen wir oft, das ist gesetzlich, wenn man zu viel über Gebote spricht. Das ist ein Unsinn, ihr Lieben, das ist ein kompletter Unsinn. Der Wille Gottes zeigt sich in Geboten. Wenn ihr das Neue Testament aufschlägt, ihr findet hunderte von Geboten, auch von Jesus selber. Und wenn ihr, ich kann das nur Beispiele nennen, weil das ja eben nicht ausreicht, das Ganze, vom Willen Gottes her, was ist das Erste? Was ist das erste Gebot? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. So wie in Micha. Das Wort Gottes halten und Liebe üben, ja. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Oh weh. Das ist der Wille Gottes. Versteht ihr, ihr Lieben? Wir können, wenn Gott Gnade schenkt, große Heilungen vollziehen. Aber er vollzieht sie vielleicht nicht wegen uns, sondern weil der krank ist. Es geht um den Kranken, nicht um mich. Die Heilung, das Wunder, das Zeichen, die Gabe sagt noch nichts aus über mich, durch den Gott etwas tut. Aber Gott schaut da hinein. Für die Größe der Gabe ist er zuständig. Das ist sein Werk, ja, wenn jemand geheilt wird. Da habe ich gar nichts dazu getan. Entschuldige, wenn ich das so sage. Die Gaben und die Wunder sind unglaublich wichtig. Ihr wisst das. Wir strecken uns dann nach außen. Wir wollen Zeichen und Wunder geschehen. Aber sie müssen richtig eingeordnet werden. Das ist nicht das, worauf Gott in erster Linie in meinem Leben schaut, ob ich große Dinge tue. Denn das ist sowieso sein Werk. Ich kann es eh nicht vollziehen. Aber das, was meine Aufgabe ist, ist gehorsam sein. Meine Aufgabe ist, den Willen des Vaters tun. Und ihr Lieben, wenn Jesus sozusagen dieses Liebesgebot gibt, zum Beispiel, dann ist das ein Gebot. Und auf ein Gebot antwortet man mit Gehorsam. Das ist nicht etwas, was einfach automatisch da ist. Das ist jetzt eine ganze Predigt, die man daraus machen müsste. Was heißt es? Dass Jesus sagt, ihr sollt Gott lieben. Das ist also ein Gebot. Da braucht es ein Gehorsam, da braucht es Schritte, die wir setzen. Da braucht es etwas, was wir auch tun, dass wir uns einlassen auf etwas. Dass es wächst sozusagen in uns. Ihr Lieben, und wenn jemand darin gehorsam wird und sagt, ja, ich will Gott lieben. Das ist eine Entscheidung zunächst einmal. Das ist nicht ein Gefühl. Und dann fängt man an, Schritte zu gehen, die uns Jesus zeigt, wie wir das tun können. Ihn zu lieben und den Nächsten zu lieben. Ja, dann haben wir Gottes Wort gehört und dann fangen wir an, es zu erfüllen. Und es ist nicht nur ein Kopf im Kopf, ja, ja. Was ist der Wille Gottes zum Beispiel? Das ist eines, das ist das höchste Gebot. Und ihr Lieben, damit haben wir das ganze Leben zu tun. Zu lernen, wie wir Gott lieben. Wie wir den Nächsten lieben. Ich werde nie vergessen, Bob Jones kennt ihr, ein Prophet, der schon gestorben ist in Amerika, der einmal, ich weiß nicht, vor 40 Jahren oder 30 Jahren, war sehr, sehr krank, sterbenskrank eigentlich, und ist er in den Himmel versetzt worden. Er ist wieder zurückgekommen, hat weitergelebt. Und Der eine Ausschnitt, auf den ich da zugehe, von dem, was er da gesprochen hat, war folgender. Unter anderem hat er gesehen, zwei Reihen von Menschen. Die eine Reihe von Menschen, die sozusagen zur Himmelstür kamen, die also in das Reich Gottes eingegangen sind, in das Himmelreich, und die anderen in die entgegengesetzte Richtung. Also diejenigen, der Strom von Menschen, die in die Hölle geführt werden. Das ist sehr interessant, wie er die beschreibt, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Das, was er dann sagt, ist Folgendes. Wie er näher zu dieser Himmelstür kommt, merkt er, dass dort vor der Himmelstür, ist ein Bild natürlich, eine Vision, die Menschen, die dort dann vor dem Eintritt in die Himmelstüre stehen, nur eine einzige Frage gestellt wird. Und diese Frage lautete, hast du gelernt zu lieben? Das macht mich betroffen. Ihr Lieben, das ist nicht alles, was über dieses Thema zu sagen ist. Eingehen zum Himmel und so weiter, ja. Es sind immer nur so Punkte. Wir müssen das immer so verstehen. Es sind so Mosaiksteine. Aber das ist ein sehr wichtiger Mosaikstein. Scheinbar ist es nicht jetzt die Frage, was hast du alles Großes für mich gedacht? Wie viele Wunder hast du für mich vollbracht? Das ist aber auch wichtig. Aber Wunder sind ein Ausfluss von meiner Beziehung zu Jesus. Das ist nicht etwas, was sozusagen jetzt meine Sache ist, wo ich mich da jetzt groß entscheiden muss. Aber die andere Frage ist, wie hast du dein Leben geführt? Wie hast du dein Leben gestaltet? Was war dir wichtig im Leben? Hast du gelernt zu lieben? Jesus sagt, das ist das oberste Gebot. Er hat das ja gesagt, das oberste Gebot. Er ist ja gefragt worden nach dem Wichtigsten. Und der oberste Gebot sagt, du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wenn wir jetzt nur bei diesem einen Thema bleiben. Jesus sagt, nicht diejenigen, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Auch nicht diejenigen, die sagen, ja, ich habe ja große Wunder für dich getan. Sondern die den Willen des Vaters tun. Und der oberste Wille des Vaters im ersten Gebot heißt, du sollst Gott lieben, enge Gemeinschaft mit ihm. Da muss ich was dran setzen, da muss ich mich entscheiden. Und gehorsam dem gegenüber, was er sagt. Das ist das Oberste. Es gibt es noch vieles andere. Zum Beispiel, wo Jesus uns mit aller Deutlichkeit sagt, vergebt einander. So wie ich euch vergeben habe. Ich sage es nicht, um es auszuspielen, weil das kann man nicht. Aber ich will nur sagen, es nützt nichts, wenn wir jemanden die Hände auflegen und er wird gesund, aber wir leben in Unversöhnlichkeit. Es rettet uns nicht die großen Taten. Es rettet uns ein Leben aus dem Hören und Tun. Jesus kann uns nicht vergeben, sagt er selber, wenn wir nicht einander vergeben. Das ist ein Tun. Vergeben ist ein Tun. Ihr Lieben, da liegt ein Schwerpunkt, dass wir ständig in der Vergebung leben. Darauf schaut Gott und sagt, das ist das Fundament. Du hast verstanden, du hast gehört, dass du vergeben sollst und du tust es. Und du tust es. Und der Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch. Das ist die Aufforderung zu sterben. Das ist ein Wort, das wir auch leben müssen. Das Kreuz auf uns leben. Sich selber zu verleugnen. Das eigene Ich sozusagen töten lassen. Damit das Ich Jesu groß wird. Ihr Lieben, das ist ein Tun. Oh ja, ja. Es ist vollzogen worden am Kreuz, aber aus der Kraft dessen, dass unser Ich getötet wurde sozusagen, können wir nun auch in diesem neuen Leben leben. Aber das müssen wir tun, da müssen wir gehen, da müssen wir wandeln in dieser Selbstverleugnung. Das geht nicht automatisch. Geschehen ist es am Kreuz, aber wir müssen es aufgreifen und uns ins Leben umsetzen. Und dann gibt es viele andere Dinge, die dem Willen Gottes entsprechen, wo er ganz klare Weisungen gibt in seinem Wort für unser Leben im Zusammenhang mit Ehe, mit unserem Geschäft, mit unserer Sexualität, mit Beruf, mit allen möglichen Dingen in unserem Leben, die unseren normalen Alltag ausmachen, unsere Familie, unserem Umgang mit Geld. Da gibt es Weisungen. Wir hören sie, aber tun wir sie oder gehen sie da hinaus? Das ist das, worauf Gott Wert legt. Dass wir nicht nur hören, sondern es auch tun. Es gibt konkrete Anweisungen. Und das ist so eine Einheit für Gott, dass es eben nicht auseinander zu trennen ist. Wenn man das eine vom anderen trennt, verliert man alles. Es lässt sich nicht trennen. Und darum ist es für Jesus so eine entscheidende Wichtigkeit, dass wir das auch so verstehen. Lass mich noch einmal zurückgehen zu diesem Gebot der Liebe. Das Tun der Liebe. Ihr Lieben, in 1. Korinther 12 und 1. Korinther 13 sind ganz entscheidende Bibelstellen. 1. Korinther 12 beschreibt der Apostel Paulus die verschiedenen Geistesgaben. Ganz, ganz wichtig. Und am Ende von Kapitel 12 sagt er, strebt, streckt euch aus, bemüht euch um die größeren Gaben sogar. Das gilt, das wird nicht jetzt irgendwie durchgestrichen durch das andere, was er jetzt dann sagt. Behält das. Strebt nach den größeren Gaben. Also, dass wir wirklich in diese Gaben auch bekommen. Und dann sagt er aber am Ende, aber ich zeige euch jetzt noch einen Weg, der weit über das hinausgeht. So übersetzt das die Elberfelder. Luther sagt, es ist einen besseren Weg. Gut, besser übersetzt ist. Ich zeige euch jetzt aber noch einen Weg, der weit über das hinausgeht. Und dann Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen oder mit Engelszungen reden könnte und hätte der Liebe nicht, wäre ich eine klingende Schelle. Dann würde ich Lärm machen um nichts. Wenn ich weissagen könnte, prophetisch reden und das und das, und hätte der Liebe nicht, wäre ich nichts. Das meint Jesus hier. Das ist eine Erklärung für das. Ich wäre nichts, würde nichts bedeuten. Wenn nicht zu der einen Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille dazukommt, und das ist, dass wir den Willen des Vaters erkennen und tun. Und der Wille des Vaters ist, zu lieben. Von ganzem Herzen zu lieben. Und das ist auch für Jesus so wichtig. Er sagt, daran werden sie meine Jünger erkennen, wenn sie untereinander lieben. Nicht, wenn sie große Wunder tun und alle staunen. Das ist auch wichtig, versteht das ja nicht falsch. Aber das, worum es geht, worauf wir unser großes Augenmerk richten müssen, ist, dass wir das verstehen, wie Jesus hier sozusagen davon in diesem Zusammenhang redet. Und darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass es hier geht um, wer meine Worte hört und sie tut, der hat auf Fels gebaut. Diese Einheit zwischen Hören und Tun, zwischen Erkennen und Tun, zwischen Wissen des Wortes Gottes und dem Umsetzen des Wortes Gottes in so vielen verschiedenen Bereichen. Im Alltag, ihr Lieben, jeden Tag hindurch. Darum geht es. Der Schwerpunkt beim Christsein sind nicht die Höhepunkte des Lebens, wo man irgendetwas Besonderes erlebt, sondern das tagtägliche Gehen mit Jesus. Das tagtägliche Wandeln mit Jesus. Das ist das Um und Auf, um das es geht und wo es zeigt, worauf wir gebaut haben. Auf Sand oder auf Fels. Ein letzter Gedanke. Wenn man das so in dieser Weise jetzt einmal betont, wie wichtig es ist, dass wir das Gehörte umsetzen im Tun, dann kann man vielleicht auch auf den Gedanken kommen und sagen, na ja, ist das jetzt nicht doch ein bisschen eine Art Werksgerechtigkeit? Also dass dann im Ende dann doch Jesus mich beurteilt im Zusammenhang mit meiner Erlösung, ob ich das und das und das und das getan habe. Aber wenn ich den Willen des Vaters erfüllt habe, dann ist es doch mein Tun. Dann sind es doch meine guten Werke, die mich retten. Dieser Gedanke, der schleicht immer wieder herum in unseren Gedanken. Das ist einfach so. Wir haben immer diese menschlichen Gedanken, habe ich genug getan für Jesus? Meine liebe Uli war ein Beispiel dafür. Die hat immer so da dieses in sich gehabt. Herr, habe ich genug getan für dich? Das war so eine leise Angst. Sie hat nicht einen Zweifel gehabt, dass sie errettet ist, aber trotzdem war das so immer eine, das hat sie auch ausgedrückt öfters. Einfach als eine Sehnsucht. Sie möchte ja gerne. Es war ja nicht egal, ob sie auch den Willen des Vaters sozusagen auch getan hat und wirklich auch gehorsam gewesen ist. Ihr Lieben, da redet die Bibel schon sehr deutlich. Und das möchte ich jetzt nur noch ans Ende stellen, damit da eben keine Missverständnisse in diese Richtung entstehen. Das Erste, was die Bibel sehr deutlich macht, ist, dass es ganz eindeutig ist, dass wir die Errettung uns niemals verdienen können. Ihr Lieben, das ist ein Satz, der ist nicht, an dem ist nicht zu rütteln, nicht wenn oder aber oder irgendetwas. Durch noch so viele guten Werke können wir jemals unsere Erlösung verdienen. Das bleibt. Damit ist ein für alle Mal klar, die Taten, von denen hier Jesus redet, wer es hört und tut, sind nicht so zu verstehen, dass wir sagen, aufgrund unserer Taten werden wir gerettet oder gehen wir verloren. Das wäre ein Missverständnis dieser Worte. Das Zweite ist, das heißt also, das Erste, die Errettung ist immer ein Geschenk. Und ein Geschenk kann man eben nicht verdienen. Also unsere Taten sind nie eine Gegenleistung, eine Leistung für etwas, was wir bekommen haben. Das Bekommen dieser Erlösung ist sozusagen immer ein Geschenk. Und jetzt kommt ein Drittes dazu, wenn wir über diese Frage reden, nämlich wie empfangen wir dieses Geschenk? Die Bibel sagt eindeutig, durch Glaube. Und da liegt, meine ich, oft das Missverständnis. Dass wir nicht oft wirklich verstehen, was Glaube heißt. Ihr Lieben, das ist jetzt wichtig. Wir sind alle, das kann man auch jetzt von dem Hintergrund her sagen, wir sind alle leider von unserer Geschichte her, unseren Jahrhunderten her, wie unsere westliche Kultur geprägt ist, von einem griechischen Denken beeinflusst, was Glaube heißt, und haben nicht das hebräische Denken. Wir müssen uns erst dazu hinführen. Aber die Bibel redet über Glaube anders, als wir es oft verstehen. Glaube ist viel zu oft verstanden worden, als eben das, was vorhin Jesus hier kritisiert, wo er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, ja, ja, in Herr, Herr, in das Himmelreich einkommen. Es wird so viel zu oft verstanden als eine Kopfsache, als eine intellektuelle Zustimmung zum Heilswerk. Ja, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und das genügt. Das ist aber nichts anderes als zunächst einmal eine intellektuelle, vernünftige, also von der Vernunft her auch mitgetragene Entscheidung, dass ich sage, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ihr Lieben, das glaubt der Satan auch, dass Jesus für die Menschen gestorben ist. Aber es rettet ihn nicht. Dieser Glaube, dieses nur Wissen, dieses in diesem Sinne anerkennen sozusagen, das ist zu wenig. Ihr Lieben, in dem Wort Glaube steckt biblisch gesehen viel mehr. Und das ist eine unglaubliche Reichhaltigkeit, wenn man das Wort Glaube in der Bibel sozusagen ein bisschen untersucht, was damit gemeint ist. Der Glaube, der rettet, ist nicht nur der Glaube, der sagt, ja, ja, Herr, das hast du für mich getan. Glaube beginnt damit, dass ich anerkenne, was Jesus für mich getan hat. Ohne diese Anerkennung, diese Zustimmung gibt es keinen Glauben. Das ist schon richtig. Aber dann kommen zu dem Glauben zwei Aspekte hinzu, die von größter Bedeutung sind. Glaube heißt zweitens nicht nur anerkennen, sondern heißt totales Vertrauen auf Jesus. Jetzt, wenn ihr das nachdenkt, das ist ganz was anderes. Das hat eine ganz andere Dimension als zustimmen, dass er, ich setze deswegen, weil ich zu ihm Ja sage, mein ganzes Leben auf eine Karte. Und die heißt Jesus. Und ich vertraue ihm alles in meinem Leben an. Na, das ist was anderes, als nur zuzustimmen, dass er so für mich gestorben ist und sagt, danke, dass du mir vergeben hast. Nein, 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 Glaube heißt mehr. Wenn ich ihm zustimme, dass er für mich gestorben ist, heißt das auch, ich kann nicht anders an ihn glauben, als ich sage, und jetzt, Herr, setze ich mein ganzes Leben auf dich. Und ich vertraue mein ganzes Leben dir an. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten, in Zeiten, wo ich überhaupt nichts verstehe, in Zeiten, wo es drunter und drüber geht. Ich vertraue dir vollkommen. Das ist ein Tun. Das ist eine Lebenshaltung. Das ist etwas, was durch mein ganzes Leben hindurchgeht. Versteht ihr? Das vollkommene Vertrauen auf Jesus. Oh, du meine Güte. Wenn wir das durch unser Leben hindurch beobachten, wie wir das gelebt haben, ob wir immer Gott vertraut haben oder jetzt in einer schwierigen Situation stehen und sagen, Herr, ich vertraue dir von ganzem Herzen, dass du in dieser Situation mit mir bist, dass du die Lösung hast für mich. Ich vertraue dir. Und aktives Vertrauen, das ist nicht ein Zurücklehnen und sagen, der Papa wird schon richten. Das ist eine andere Art von Vertrauen. Und der dritte Aspekt ist, Gehorsam. Schaut einmal, wie oft das Wort Glaube mit Gehorsam in Verbindung steht. Das heißt, ein Glaube an Jesus ist kein Glaube, wenn er nicht darin sich äußert, dass ich tue, was dieser Jesus sagt. Das ist Glaube. Diese Kombination verschiedener Aspekte. So wie der Jakobus im Jakobus 2, Vers 17 sagt, ein Glaube, der keine Werke hat, ist tot. Der Luther hat das gar nicht mögen, diesen Jakobusbrief, weil er so von dem Glauben fasziniert war, ja. Weil bei ihm war das Gegenteil, da hat man die Werke betont am Anfang, ja, in der katholischen Kirche der damaligen Zeit. Du wirst durch die Werke gerecht, und dann ist er die Erkenntnis, nein, der Glaube ist es. Und weil er so vom Glauben geschwärmt hat, aber natürlich auch nur auf der anderen Seite gependelt ist, hat er gesagt, ja, diese Werke, er hat gesagt, dieses Jakobus ist ein strohener Epistel, also eine, das ist nicht so viel Gold drinnen. Aber es ist das wichtige Pendant, das ist die zweite Seite der Medaille. Glaube ist auch eine Medaille, die eben aus zwei Seiten besteht. Das ist so wichtig. Ein Glaube, der keine Werke hat, ein Glaube, aus dem nicht Gehorsam herausgeht, ein Glaube, der nicht tut, was der Herr sagt, an den ich glaube, ist tot. Das heißt, er ist unnütz. Er rettet nicht. Ihr Lieben, der Glaube, der keine Werke hat, rettet nicht. Wir können nicht als Christen einfach nur sozusagen, weil wir einmal zu Jesus Ja gesagt haben im Kopf, meinen, jetzt haben wir einen Freifahrtstein in den Himmel. Das ist nicht biblisch. Glaube ist mehr als sagen, ja, Herr, Herr, Herr. Sondern Glaube heißt, dass wir sozusagen aus dem heraus, was in unserer Beziehung zu Jesus, in unserem Vertrauen zu Jesus, in unserer innigen Gemeinschaft für Jesus, was herauswächst an Gehorsam, dass wir diesem Herrn auch gehorchen. Das ist entscheidend. Und ihr Lieben, lasst mich das noch sagen. Wenn wir Jesus recht verstehen und die Bibel recht verstehen, dann ist eben auch aus den Aussagen Jesu heraus deutlich, dass zum Beispiel das Tun der Werke, also zum Beispiel jetzt das Wort lieben, du sollst deinen Nächsten lieben oder was auch immer, das ist nicht zu verstehen als einen Regelkatalog, den Gott uns jetzt da vor Augen führt und sagt, und jetzt hackt er dann der Reihe nach ab, wie wir diese Regeln alle erfüllen und wenn wir ein gewisses Maß erfüllt haben, sagen, okay, jetzt passt's, jetzt bist du gerettet oder so, sondern dieses Wort, Wir sollen Gott lieben oder einander lieben. Das hat ja diesen Hintergrund, dass Jesus deutlich macht, die Liebe, sozusagen, die wir ausdrücken, einem anderen Menschen gegenüber, ist immer eine Frucht. Eine Frucht davon, dass wir Jesus lieben. Ihr Lieben, für mich sind das einer der größten Worte, die Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wer mich liebt, der hält mein Wort. Dann ist es keine Leistung mehr. Versteht ihr? Wer mich liebt, der tut, was ich sage. Ihr Lieben, wenn wir Gott gehorsam sind, nicht aus Kadavergehorsam, weil er unser Chef ist und weil er unser Boss ist und weil er ein Sklavenhalter ist oder was auch immer. Ja, ich muss ja seine Werke tun. Sondern alles ist geboren aus der Sicht des Neuen Testamentes, aus der Liebe zu Jesus. Wer mich liebt, der hält meine Worte. Das ist eine Frucht. Daraus, dass du mich liebst, dass du ganz eng mit mir verbunden bist. Wenn du mich liebst, dann wirst du gerne tun, was ich sage. Das ist nicht eine, oh, schon wieder, darf ich nicht lügen. Muss ich die Wahrheit sagen? Darf ich das nicht? Nein. Ihr Lieben, mir ist es so gekommen, wie ich mich jetzt vorbereitet habe. Ich habe mir gedacht, ich sollte eigentlich, wenn ich zum Beispiel von Jesus ein Wort höre oder aus der Bibel oder irgendwie, wo er mir etwas sagt, was ich tun soll, und ich spüre, ich tue das nicht gern, dass ich dann nicht sage, okay, wenn du der Boss bist, mache ich's, sondern dass ich dann in meinem Herzen sage, aus Liebe zu dir mache ich's. Ich will mir das sogar vornehmen, dass ich diesen Gedanken einpflanze in mir, wo ich spüre, jetzt sollte ich das tun oder das oder jener, und dann um deinetwillen, aus Liebe zu dir. Ihr Lieben, ich habe schon manchmal Menschen, die vor einer schweren Entscheidung gestanden sind, jungen Paaren zum Beispiel, die schon vor ihrer Ehe zusammengezogen sind und dann mit mir gesprochen haben darüber, und ich ihnen gesagt habe, dass es wichtig ist, dass sie nicht vor der Ehe schon zusammen sind. Dann habe ich gesagt, aber ich sage euch das etwas, das ist nicht ein Gebot im Sinne von, ihr müsst das jetzt tun oder weil sie ich das Gemeinde so sagt. Sie haben gesagt, geht auseinander, um Jesu Willen. Aus Liebe zu Jesus, sonst hat es eh keinen Wert. Sonst ist es ja nur sozusagen ein Abhacken von Regeln. Das ist ja nicht, es geht ja nicht um Regeln. Das Tun des Willen des Vaters. Sondern das Tun des Willen des Vaters heißt, aus Liebe zu Jesus. Geht auseinander aus Liebe zu Jesus. Drückt damit eure Liebe zu Jesus aus. Dann werdet ihr es tun. Weil er es will. Oder bei vielen anderen Dingen. Wo es einem schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Lasst uns das so ein bisschen hineinfallen ins Herz, dass wir das immer wieder in unserem Herz parat haben. Wenn wir vor solchen Herausforderungen stehen. So ich sage, ja. Aus Liebe zu dir, Herr. Aus Liebe zu dir. Und allein wenn wir uns dazu entscheiden, wird das in unserem Herzen etwas auswirken. Wer diese meine Worte hört und tut sie, gehorcht ihnen. Aus Liebe zu Jesus, füge ich hinzu. Der ist derjenige, der auf Felsen baut. Ihr Lieben, im 17. Kapitel des Johannesevangeliums, das ist ein besonderes Kapitel mit dem hohepriesterlichen Gebet und so weiter. Da ist diese Formulierung viermal. Ich habe das durchgelesen und habe geschaut, das kommt ja noch einmal. Nämlich, wo ich diese Stelle nachgeschlagen habe, die ich gerade zitiert habe, wo Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Worte tun. Der wird gehorsam sein. Und dann habe ich da weitergelesen, dann kommt es noch einmal. Viermal, könnt ihr nachlesen, in demselben Abschnitt, wer mich liebt. Und es kommt einmal in der umgekehrten Weise vor, wer nicht mich liebt, der wird meine Werke nicht tun. Auch so kommt's vor. Wer mich nicht liebt, oder wer meine Werke nicht tut, der liebt mich nicht. Ihr Lieben, der Maßstab, an dem wir uns sozusagen auch unseren Gehorsam erkennen können, ist die Liebe zu Jesus. Mangel an Gehorsam ist Mangel an Liebe zu Jesus. Denn wir sollen es aus Liebe zu tun, nicht weil wir da sozusagen uns durchringen mit Zähneknirschen, ja, wenn es der Vater will, dann mache ich halt das oder jenes. Das gefällt dem Herrn nicht. Sondern wer diese meine Worte hört und tut sie aus Liebe zu mir, füge ich jetzt ein, der hat sein Haus auf Felsen gebaut. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken. Von ganzem Herzen wollen wir dir danken, dass du uns durch dein Wort so Klarheit schenkst über das, wie du denkst, was du von uns möchtest. Und wir danken dir, Herr, dass du uns dieses Wort gibst. Und wir wollen dieses Wort jetzt nicht nur hören, sondern wir wollen es auch umsetzen in unserem Leben. Herr, darum bitte ich dich, dass wir jetzt auch so aus diesem Gottesdienst hinausgehen, dass wir von ganzem Herzen deinen Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, dass wir zu Tätern des Wortes werden, nicht nur zu hören. Dass wir aus Liebe zu dir, Herr Jesus, gerne den Willen des Vaters erfüllen. Dass wir unser Lebenshaus überprüfen, auf welchem Fundament es steht. Ob es wirklich auf diesem Fundament steht, von dem du sprichst. Wer mein Wort hört und tut, der ist ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Vater, wir bitten dich, dass du diese Wahrheit uns noch verdeutscht, mehr und mehr in unserem Herzen, in unserem Leben. Dass du uns auch aufzeigst, in ganz normalen Zusammenhängen unseres Lebens, im Alltag, wo das noch keine Wirklichkeit ist, wo das noch keine Wahrheit ist. Und Herr, ich bitte dich so von Herzen, dass du uns daraus nicht ein fürchterlicher Stress in unserem Leben entsteht. Dass wir nun Angst haben, nicht zu tun, was du willst. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir in dieser Frage uns so auf dich schmeißen, Herr Jesus. Dass wir so sehr mit dir uns eins machen und auf dich beziehen und in diese enge Gemeinschaft mit dir kommen, dass wir von dieser deiner Liebe so überwältigt sind, dass wir gerne tun, was du sagst. Herr, wir möchten Menschen sein, die tun, was du sagst, weil wir dich lieben. Weil wir dich lieben, Herr. Nicht, weil wir müssen. Und darum bitte ich dich, Herr. Und dass das so sichtbar wird um uns herum, dass auch andere sehen, dass wir einander lieben, weil du uns liebst und weil wir dich lieben. Und dass das zu einem Zeugnis wird, Herr, für dich. Und Herr, wir vertrauen, dass auch auf diesem Weg du uns beschenken wirst mit Zeichen und Wundern und Heilungen und alle möglichen Gaben, die dir so wichtig sind auch. Aber Herr, du möchtest, dass die Instrumente, die du für deine Gaben benutzt, dass das Menschen sind, die auf Fels gebaut haben, die den Willen des Vaters tun in ihrem alltäglichen Leben. Amen.